Und jetzt könnt ihr rübergehen zum Kindergottesdienst. Habt eine gute Zeit dort. Schön, dass so eine große Schar auch in den Ferien da ist. Und dann treffen wir uns nach dem Gottesdienst wieder. Und auch die Erwachsenen wollen jetzt Gottes Wort miteinander studieren, wie es uns aufgeschrieben ist in Psalm 39, den Jonas Kubaschinski uns auslegen wird. Und ich lese daraus zunächst die Verse 1 bis 8. Psalm 39, die Verse 1 bis 8. Ein Psalm Davids vorzusingen für Jedutun. Ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinem Mund einen Zaum anlegen, solange ich den Gottlosen vor mir sehen muss. Ich bin verstummt und still und schweige fern der Freude und muss mein Leid in mich fressen. Mein Herz ist entbrannt in meinem Leibe, wenn ich daran denke, brennt es wie Feuer. So rede ich denn mit meiner Zunge, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben, Selah. Sie gehen daher wie ein Schatten und machen sich viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird. Nun, Herr, wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich.
Lass uns noch mal beten. Großer Gott, danke für dein Wort, das du uns gegeben hast, dass du uns siehst, obgleich wir so klein und unbedeutend im Vergleich zu dir sind und du dir so viel Mühe um uns machst. Herr, bitte, lass uns jetzt dein Wort durchs Herz fahren, durch unser Herz fahren. Rede zu uns und lass uns nicht unverändert aus diesem Gottesdienst wieder herausgehen. Zu deiner Ehre. Amen. Amen. Warum gibt es Leid? Warum haben wir Schmerzen? Was hat das für einen Sinn? Für physische Schmerzen mag man noch Gründe finden. Schmerzen warnen, Schmerzen schützen. Sie zeigen ja nahezu unüberspürbar, dass ein Problem vorliegt. Es gibt tatsächlich Menschen, die keine Schmerzen haben können. Aufgrund sehr seltener Defekte in ihrem Gen können sie es nicht. Gut tut ihnen das nicht. Sie verletzen sich viel und zumeist heftig. Aber wie alles krank werden kann, so natürlich auch unsere Schmerzwahrnehmung. Wir Menschen können dauerhaft Schmerzen haben. Schmerzen können bleiben, obgleich Ursachen behoben wurden. Schmerzen können da sein, zum Beispiel in einem Arm, der nicht da ist. Phantomschmerzen. Und auch wenn schwer vorstellbar ist, dass diese Sachen in irgendeiner Weise sinnvoll genannt werden könnten. Man kann nicht leugnen, körperliche Schmerzen können sinnvoll sein. Schwerer scheint es aber bei seelischen Schmerzen. Was sollen diese für einen Sinn haben? Was bringt es mir, wenn ich, um nur ein Beispiel zu nennen, aufgrund eines Verlustes eines mir nahestehenden Menschen seelische Schmerzen erleide? Oder was haben depressive Verstimmungen für einen Sinn, die ich jetzt auch mal pauschal als seelische Schmerzen bezeichnen möchte? Heute wollen wir den Psalm 39 zusammen studieren. Psalm 39 ist, wie wir in den ersten Versen lesen können, ein Psalm von David. In diesem Psalm begegnen wir einem Leidenden, einem seelisch schmerzgeplagten David. Und der Psalm, wie wir sehen werden, wird uns Hinweise geben, ein paar Teilantworten auf die Frage, die ich eben aufgeworfen habe. Was für einen Sinn Schmerzen haben. Dass dieser Psalm dem Chorleiter gewidmet ist, dem Chorleiter Jedutun, hat damit zu tun, dass dieser Psalm für den allgemeinen Gemeindegesang gedacht war. Wenn jemand den Psalm vertonen würde, könnten wir den auch hier singen in der Gemeinde. Jeduthun war ein durchaus bekannter Vorsteher seiner Zeit. Und er war eben dafür da, den Gesang anzuleiten. Und das ist insofern bemerkenswert, als dass dieser Psalm so persönlich, so leidvoll ist. Was soll daran erbauend sein, wenn wir das in der Gemeinde singen? Dass der Psalm für Jeduthun, den Lobenden, geschrieben ist, entbehrt nicht einer gewissen Ironie und zeigt, wozu dieser Psalm letztlich auch intendiert war. Denn selbst, und wie wir sehen werden, gerade in unserem Leid, haben wir eine ganz besondere Möglichkeit, Gott zu loben. In seinem Leid, deshalb ist es ein Psalm, wendet sich David hilfesuchend an Gott. Wir erfahren nicht, in welcher Situation er diesen Psalm geschrieben hat. Doch gerade das macht ihn so relevant für uns. Jeder, der leidet, der Leid kennt, kann diesen Psalm mitfühlen. Da wir alle irgendwie, irgendwann leiden werden, vielleicht es momentan tun, betrifft dieser Psalm uns alle. Denn Menschsein heißt leidensfähig sein. Man könnte also sagen, dieser Psalm ist für jeden Einzelnen auch in diesem Raum geschrieben. Und so werden wir in diesem Psalm, durch diesen Psalm verstehen, welchen Sinn Schmerzen haben. Deshalb habe ich diesen Psalm überschrieben mit dem Titel "Wenn Sünde wehtut". Was das mit Sünde zu tun hat, wird noch deutlich werden. Schreiben Sie sich diesen Titel gerne auf. Es ist der Bedingungssatz zu jedem einzelnen Predigtpunkt. Der erste lautet: Vergeht das Schweigen. Also, wenn Sünde wehtut, vergeht erstens das Schweigen. Ich lese ab Vers 2, ich sprach, ich will auf meine Wege Acht haben, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund im Zaum halten, solange der Gottlose vor mir ist. Ich verstummte in Schweigen, schwieg, fern vom Guten. Da wurde mein Schwert zerregt, mein Herz wurde heiß in meinem Innern. Bei meinem Stöhnen entbrannte ein Feuer. Ich sprach mit meiner Zunge. Ganz unvermittelt beginnt David damit, dass er sich etwas vorgenommen hat. Er wolle nichts Sündiges sagen. Was meint David mit Sünde, mit sündigem Reden? Ganz einfach das, was Gottes erklärtem Willen widerspricht. Er ist der Schöpfer allen Lebens. Er ist der letzte Gesetzgeber, die letzte rechtsprechende Instanz. Und er gebietet zum Beispiel, dass wir nicht lügen sollen. Wer das trotzdem tut, bricht dieses Gesetz. Das ist Sünde. Zusammenfassen hat Jesus einmal gesagt, dass sich das Gesetz zusammenfassen lässt in dem Gebot, Gott allen voran zu lieben und dann auch seinen Nächsten wie sich selbst. Wer also Gott nicht diese Liebe, nicht diese Ehre bringt, der sündigt auch. Und genau das will David hier nicht tun. Er möchte Gott nicht verunehren. Gott hasst Sünde. Um es mit einem anderen Begriff zu sagen, Gott ist heilig. Das heißt, dass er Sünde hasst, unter anderem. Und dafür wollte David sich hüten. Das ist ein gutes Vorhaben. Und er wollte weiterhin sich hüten, seinen Mund im Zaum halten, solange der Gottlose vor ihm ist. Beides, überrascht, weil es jetzt erstmal grundsätzlich gute Anliegen sind. Warum ist es sich also an dieser Stelle besonders vornehm? Offensichtlich sah er sich besonders herausgefordert in dieser Situation. Und er sah sich gerade in der Versuchung, jetzt vor dem Gottlosen etwas sagen zu wollen, was er danach vielleicht bereuen würde. Was dieser Gottlose, der Tor, der in seinem Herzen spricht, es ist kein Gott, nutzen könnte, um Gott zu spotten, ihn zu verunehren. Und dieser an sich sinnvolle Ansatz veranlasste anscheinend David prinzipiell zu schweigen. Auch daran ist erstmal nichts auszusetzen. Möglicherweise ist es etwas unklar, wie man es übersetzen soll, war er fern vom Guten, schwieg sogar vom Guten, hatte keine Freude. Es ist etwas unerheblich, was es letztlich dann bedeutet im Detail. Was aber feststeht ist, er scheiterte daran. Er konnte nicht länger verstummen. Er schreibt, da wurde mein Schmerz erregt. Er hatte Schmerzen und er beschreibt, wie dieser Schmerz, dieses Feuer, das in ihm brennt, ausbricht. Mein Herz wurde heiß in meinem Innern, in Klammern bei seinem Schweigen, bei meinem Stöhnen entbrannte ein Feuer und er musste reden. Doch mit wem reden? Wie wir sehen, er redet mit Gott. Das ist der Ansatz, den David direkt wählt. Er muss mit diesem Schmerz zu Gott gehen. Und sicherlich kennen die meisten dieses Gefühl, die hier sitzen. Sicherlich können sich ja alle hineinfühlen in dieses Brennen, diese Hitze, diese Schmerzen, die ausbrechen wollen. Wie gehen Sie mit solchen Situationen dann um? Versuchen Sie, sich als Christ zum Beispiel, wenn Sie Christ sind, Rat bei Gottlosen zu holen? Sprechen Sie mit ihnen darüber? Schweigen Sie wie David? Und selbst wenn das gelingen mag, was tun Sie, wenn Sie nicht mehr schweigen können? Reden Sie dann zuerst mit Gott? Wenn die Sünde wehtut, dann vergeht erstens das Schweigen. Und dann stellt sich die Frage eben, mit wem reden? Mit meinem Therapeuten? Nein, David tut das Richtige. Er geht zu Gott, er weiß, dass nur dort das Licht für seine Finsternis ist. Wie er es einst in Vers 18, in Psalm 18, 29 dichtete. Ja, du machst hell, meine Leuchte, der Herr, mein Gott, mache meine Finsternis Licht. Und danach ist es auch immer sinnvoll, auch zu anderen Christen zu gehen, als Christ, die reifer sind, um mit ihnen zu reden, sich ermutigen zu lassen und bei Bedarf ermahnen zu können. Aber hier geht es um diesen ersten Ausbruch. Wo wendet man sich dann hin? Oder macht man es vielleicht ganz anders? Sagt man, mein Gott, warum tust du mir das an? Oder geht man jetzt wie David in einer ehrerbietenden Haltung voran? Und er sagt, tue mir kund, Herr, ab Vers 5, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht, und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe. Nur als ein Schattenbild wandelt der Mann einher. Nur um Nichtigkeit lärmen sie. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Spannenderweise ist das Erste, womit David das Schweigen bricht, der Ruf nach der Erkenntnis seiner eigenen Vergänglichkeit. Wieder müssen wir fragen, was soll ihm das bringen, dass er solches bittet? David will hier nicht sein Todesdatum wissen, auch nicht sein maximales Lebensalter. Er nennt seine Intention ja an dritter Stelle. Er möchte erkennen, wie vergänglich er ist. Luther hat das genial im Sinn formuliert. Herr, lehre doch mich, dass ein Ende mit mir haben muss. Das ist das, was David begreifen will. Dass David sterblich ist, das musste er nicht lernen. David war ein Mann des Krieges. Er wusste, wie das läuft. Stattdessen ging es ihm um eine Erkenntnis, die sein Leben fortan prägen würde. Auch wir sind uns ja all durchaus bewusst, dass wir sterben werden. Nur halt nicht heute. Ein paar Jahren vielleicht, vielleicht auch Jahrzehnten. Und so kommt man schnell in einen Trott, der gerade nicht dadurch geprägt ist, dass die Zeit abläuft, dass die Uhr tickt. Man lebt für sich, daddelt rum und das kann David aber jetzt nicht mehr. Genau das kann er nicht mehr, wo es ihm so sehr schmerzt. Vers 6, siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Vor seiner Bitte oder nach seiner Bitte und seiner Willensbekundung in Vers 5 geht er jetzt über, um eine ganz grundlegende Erkenntnis über das Leben zu formulieren, die er erhalten hat. Er leitet es mit siehe ein. Mein Hebräisch-Dozent nannte dieses Wort eine aufmerksamkeitsheischende Partikel. Nun heißt es also, aufpassen. Das Leben, es ist kurz, es ist erschreckend kurz. Siehe, handbreit hast du mein Leben gemacht. David ist das gemeinliche Maß der Elle viel zu lang, um das Leben in Worte zu fassen, die Kürze des Lebens. Er muss die Handbreite nehmen. Und so leicht lässt sie sich überblicken, wenn man einmal drauf sieht. Und Gott ist derjenige, der das so festgelegt hat. Und er fasst das dann zusammen in dem allgemeinen gewiss, nichtig, ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er auch stehe. Das Schlagwort, das das zusammenfasst, diese Kürze, mit der David alles hier bündelt, ist das Wort Hauch oder eitel oder nichtig. Ja, wie nichtig dieses kurze Leben ist. Wer das Buch, das biblische Buch Prediger kennt, der kennt dieses Wort sehr gut. Hauch, das ist das, was Sie sehen, wenn Sie bei Minusgraden ausatmen. Sie sehen etwas und es ist schon wieder weg. Es ist eine klagende, generelle Beobachtung zum Zustand des Menschen. Wie schnell Gott doch bei Zeiten Gebet erhört, hatte David nicht eben erst um die Erkenntnis der Kürze seines Lebens gebeten, jetzt hat Gott es ihm vor Augen geführt. Und David fährt dann fort, zwei Aspekte dieser Nichtigkeit, dieses Hauchseins des Menschen näher zu beleuchten. Erstens, er wandelt wie ein Schatten einher. Weil er also ein Schatten ist, stellen wir uns das einmal vor Augen, es ist ganz bildlich. Was macht ein Schatten in dieser Welt? Nichts. Sein Einfluss auf diese Welt ist unerheblich. Und das kann man auch sich gut vor Augen führen. Ich bin mir sicher, dass mein persönlicher Einfluss auf diese Welt rein menschlich betrachtet vollkommen vernachlässigbar gering ist. Sobald ich tot sein werde, wenige Jahre, vielleicht Jahrzehnte, und es wird gewiss niemand mehr sagen können, was Jonas Kobaschinski für ein Mensch war. Es ist so nichtig, dieses Leben. Man macht sich dabei aber auch noch so viel Mühe. Und nichts Bleibendes kommt dabei rum. Und das sage ja nicht ich, sondern an dieser Stelle sagt es der bedeutendste König Israels. Das ist so bezeichnend, dass er das feststellen muss. Und das Leben ist also, zeigt, die Nichtigkeit des Lebens zeigt sich also nicht nur in ihrer Wirkungslosigkeit und in ihrer Kürze, sondern auch zeigt David in einem weiteren Punkt. Es ist so viel Lärmen, es ist so viel Krach und letztlich kommt nichts dabei rum. Wir Menschen, wir machen so viel Aufhebens bei unserem Nichtsein. Sieh, was ich gebaut habe, sieh, was ich geschrieben habe, sieh, wie reich ich geworden bin. All die Jahre habe ich gearbeitet, jetzt bin ich Rentner und kann mich niederlassen. Doch all das ist nichtig. Wir haben eben in unserer Lesung gehört, wie ein Jüngling sich hinsetzt, all das anschaut, was er sich erworben hat in all seinem Kampf, stolz darauf ist und es ist einfach nichts. Ein geniales Beispiel für diesen Lärm um nichts ist die Titanic, die selbst Gott nicht hätte versenken können. Ein Spruch, der nicht gut gealtert ist. Was blieb von ihr? Nahezu nichts. Es blieb nur ein Wrack am Meeresgrund und eine sagenhafte Tragödie. Diese Kürze, diese Wirkungslosigkeit, dieses Lärm um nichts. Man muss sagen, das mag denjenigen ein kleiner Trost sein, der leidet. Denn er weiß, es ist vorbei irgendwann. Ich habe nur eine gewisse Zeit. Aber wie ist es für den, wie steht es für den, der nicht leidet, der alles auf dieses Leben baut? Er wird all diese Freuden zurücklassen müssen. Wie unbefriedigend, wie nichtig ist all das. Und dann bündelt David diesen Weg, den wir bis jetzt gegangen sind, in diesem klagenden Aufruf. Und nun, auf was harre ich her? Womit soll ich mich trösten? Übersetzt Luther. Wenn wir dieses düstere Bild sehen, was David bis jetzt gezeichnet hat, dann können wir diese Verzweiflung nachvollziehen, die er fühlt. Und ich denke, jeder kann das. Und diese Frage, die David sich hier stellt, zeigt, wie unfassbar modern die Bibel ist. wie nahe sie auch an unserer Zeit dran ist. David greift die Hoffnungslosigkeit unserer Zeit geradezu voraus, die jetzt unseren Zeitgeist prägt und konsequent zu Ende gedacht, ohne Gott, ohne etwas Absolutes, ohne ein Ziel, nur in nichts endet. Es gibt nichts zu hoffen ohne ihn. Und das ist die grundlegende Frustration, nicht nur unserer Zeit, sondern eigentlich der ganzen Menschheit. Die ganze Menschheit, die unbedingt ohne Gott leben wollte. Heidegger hat in diesem Zusammenhang von einem Menschen als einem Menschsein als einem Sein zum Tode gesprochen. Das sind wir. Und die Bibel erklärt uns klar, woher das kommt. Von unserer Sündhaftigkeit. Weil wir unbedingt das tun wollen, was Gott nicht will. Und wir spüren diese Folgen nicht immer. Wir merken nicht immer, dass eine Lüge Schaden anrichtet. Wir merken nicht immer, dass es Schaden anrichtet, wenn wir neiden. Aber irgendwann kommt es an den Punkt, wo die Sünde spürbar wird und dann tut sie weh. Und dann passiert das Zweite. Wenn Sünde weh tut, vergeht die Hoffnung, wie wir bei David sehen. Denn wenn das alles ist, was uns das Leben zu bieten hat, wohin sollen wir dann gehen? Wo finden wir Glück? Wir sehen also, Leid ist eine Art Brandbeschleuniger für diesen Schwelbrand, der in unserem sündigen Herzen dahin siedet. Und dann, wenn er einmal angezündet ist, dann spüren wir diesen Vergänglichkeitsschmerz. Und genau das nutzt Gott, um uns an die Frage zu stellen, worauf wollen wir hoffen? Worauf wollen wir unser Leben bauen? Vor ein paar Tagen begegnete ich auf der neurologischen Station, also die für das Gehirn, für die Nerven zuständig ist, auf der ich gerade arbeite, einem Patienten. Er war so Mitte, Ende 40. Er hatte einen Schlaganfall erlitten, viel zu früh, möglicherweise aufgrund eines Herzfehlers. Er konnte nicht mehr schlucken. Glück hatte er gehabt, könnte man meinen. Verstopfungen der Gefäße in diesem Flussgebiet des Gehirns können noch weit mehr einschränken als nur das Schlucken. Und meistens führen diese Schlaganfälle zum Tod. Er hatte Glück gehabt. Er konnte nur nicht mehr schlucken. So saß er denn dann da und sagte mir, dass er Angst habe. Dass er keine Hoffnung mehr habe. Die Sündhaftigkeit seines Lebens, hatte er gesündigt, dass er dahin gekommen ist? Vielleicht, man kann es nicht sagen. Es ist auch unerheblich, er war jetzt da. Die Sündhaftigkeit seines Lebens hat ihn dahin gebracht. Die Sündhaftigkeit, die Adam und Eva auch in unser Leben gebracht haben, die unser Leben bestätigt jeden Tag, dass wir Todgeweihte sind, fern von Gott, fern von jeder Hoffnung. Und an diesem Punkt sah sich jetzt dieser Mann. Und Gott hatte ein kleines, kleines Grinsel, muss man sich vorstellen, genutzt, um ihn an diesen Punkt zu bringen. Was wird Gott brauchen, damit du dir diese Frage stellst? Was wird Gott gebrauchen, damit du an den Punkt kommst, dass du dir fragst, worauf kannst du in diesem Leben eigentlich hoffen? David, werden wir sehen, erklärt uns noch, was ihn an diesen Punkt gebracht hat. Vorher sagt er uns, wovon er auf gar keinen Fall loslassen will. In all dieser Hoffnungslosigkeit hat er etwas, wovon er nicht loslassen will. Einen Hoffnungsschimmer, den er, obwohl er ihn nicht sieht, immer noch da glaubt. Eine Zuflucht. Und er sagt, meine Hoffnung, sie gilt dir. Trotz dieser herben Lektion hält David daran fest. Keiner wird zu Schanden, welcher Gott es hat. Sollte ich sein, der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Gott. Eher fällt der Himmel, ehe mich trügt dein Wort. Und auch wenn er das gerade überhaupt nicht so empfindet, er weiß es, dass Gott seine Hoffnung ist. Hier ist keine Hoffnung übrig. Aber Gott, David weiß, wenn es überhaupt irgendwo auf dieser Welt noch Hoffnung geben mag, dann müsste sie es bei dem Ewigen geben. Vers 8 ist der Kernvers unseres Textes. Können Sie sich das dick markieren? Es ist das Einzige, was in diesem dunklen Psalm uns Licht verschaffen mag. Und wie schrecklich muss es sein, wenn man in diese Finsternis stürzt, ohne vorher gewusst zu haben, wo man Hoffnung finden kann. Ich hatte schon gesagt, wie David unsere Zeit vorausgreift. Gut zusammengefasst hat diese Verzweiflung Nietzsche, der einst ausriefen ließ, einen törichten Mann: Gott ist tot, Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Und er fragt, wie tröstet man sich, der Mörder aller Mörder? Nietzsches Vorschlag ist, wir brauchen ein anderes Wertesystem. Wir wissen noch nicht welches, aber irgendwann werden wir eins brauchen. Und dann sagt er in seinem Nachlass, denken wir den Gedanken in seiner furchtbarsten Form zu Ende. Das Sein, so wie es ist, ohne Sinn und Ziel, aber unvermeidbar wiederkehrend, ohne ein Finale ins Nichts. So sinnlos. Und so sind die Jahre dahingegangen und wir warten immer noch auf den Gottesersatz, den Nietzsche nicht liefern konnte. David war zu Recht davon überzeugt, dass Gott diese Hoffnung ist und bleibt. Und deshalb sagt er, all meine Hoffnung ist bei dir, sie gilt dir. Alles hängt also an dieser Frage, ob du mit Vers 8 mitsprechen kannst, um dieser Abwärtsspirale irgendwie entkommen zu können. Und dann sind wir bei dem dritten Punkt. Wenn wir aus dieser Abwärtsspirale nicht rauskommen, dann wird es weitergehen, damit, wenn Sünde wehtut, vergeht der Lebenswille. David redet weiter ab Vers 9, rette mich von all meinen Vergehen, mach mich nicht dem Narren zum Hohn. Ich bin verstummt, mache meinen Mund nicht auf, denn du hast gehandelt. Nimm von mir deine Plage, vom Streit deiner Hand gegen mich vergehe ich. Strafst du einen Mann mit Züchtigung wegen seiner Schuld, so lässt du seine Schönheit wie die Motte zergehen. Nur ein Hauch sind alle Menschen. Auf die erste Bitte nach der Erkenntnis der Vergänglichkeit folgt nun eine zweite, nicht mehr nach Befreiung von der Vergänglichkeit, sondern nach Befreiung von der eigenen Schuld. Nicht Befreiung von Schmerzen, sondern als erstes, befreie mich von meinen Vergehen. Und wir erkennen etwas weiteres über die Situation, in der David sich befindet, ja, in die er sich selbst gebracht hat. David rang nicht nur mit den Folgen der Sündhaftigkeit im Allgemeinen, also der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit, nicht nur. Er hatte offensichtlich auch mit Sünden in seinem Leben zu kämpfen. Er bittet um Vergebung und er bittet darum, dass Gott ihn nicht den Narren zum Hohn mache. Dabei war David auch wichtig, dass diese Leute nicht nur über ihn spotten, sondern letztlich nicht über den Gott, dessen Gesalbter er ist, dessen König. Mit den Toren sind diejenigen gemeint, die wir auch schon einmal erwähnt haben, die sprechen, da ist kein Gott. Die so leben, als gäbe es nur dieses Leben. Die denken, es kommt nur auf das Jetzt an, vielleicht sogar nur auf mich. Es gibt keinen Richter, der hinter dem Vorhang wartet. Und indem er das bittet, indem er das erkannt hat, ich bin schuld daran, dass es mir so geht, muss er verstummen wieder. Wir sind wieder am Anfang. Und er muss sagen, ich stumme, ich wage es nicht, meinen Mund zu öffnen, denn du hast es gemacht. Du hast gehandelt, Herr. Er erkennt, dass Gott ihn in diese Lage gebracht hat, in diese finstere Lage, in der er sich befindet. Und wir müssen fragen, lesen wir hier richtig? Der nächste Vers wischt jeden Zweifel fort. Nimm von mir deine Plage, vom Streit deiner Hand vergehe ich. uns Neutestamentlern, das klingt uns so fremd. David fleht Gott an, von ihm abzulassen, weil seine Strafe so schwer auf ihm liegt. Und zwar aufgrund seiner Rebellion, seiner Vergehen aus Vers 9 und später auch aufgrund der Schuld in Vers 12. Kann das sein? Kann David wirklich meinen, dass der Gott, der, wie manche sagen, nur Liebe ist, zulässt, dass seine Kinder solche Schmerzen erleiden müssen? Nur weil sie gesündigt haben? Ja, wir haben richtig gelesen. Gott bestraft auch die Seinen, wenn sie in Sünde leben. Es finden sich etliche Beispiele dafür im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Letzte Woche haben wir ein sehr prominentes Beispiel davon gehört. Es gibt aber noch weitere Beispiele. In 1. Korinther 11 erzählt uns Paulus, wie es der Gemeinde in Korinth gegangen ist, die in einer falschen Weise das Abendmahl genommen haben. Und er schreibt ab Vers 27, 1. Korinther 11, ab Vers 27, wer also unwürdig das Brot isst, besonders relevant, weil wir das gleich noch nehmen werden, oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein guter Teil ist entschlafen, also gestorben. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtet, damit wir nicht der Welt verurteilt werden. Das ist natürlich ein deutliches Gericht für ein unduldbares Fehlverhalten. Aber ja, Gott tut das. Und Gott tut das aber, da dürfen wir uns nicht täuschen. Nicht als ein grummeliger Richter, der Freude daran hat, die Seinen zu strafen. Sondern, wie wir in Hebräer 12 lesen, als ein liebender Vater. Das dürfen wir nicht vergessen. Hebräer 12, ab Vers 5. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und der Matte nicht, hier zitiert der Hebräerautor die Sprüche, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Das heißt, gerade weil wir Gottes Kinder sind, muss Gott es so ernst nehmen, wenn wir nicht nach seinen Geboten leben. Sogar noch ernster eigentlich, als das bei denen tut, die sowieso nichts von ihm erhoffen. Jedenfalls für den Moment, für diese Zeit. Manchmal verhindert Gott auch durch Leiden Sünden, die noch gar nicht geschehen sind, die aber geschehen könnten, wenn er nicht Leid über uns bringt. Und ein beeindruckendes Beispiel dafür ist Paulus. Paulus, der unglaubliche Gaben von Gott bekommen hat, Unfassbares von Gott gesehen hat und so selbst erkennen musste, dass Gott ihn schlagen musste. 2. Korinther 12, Vers 7, damit er sich nicht überhebe. Er schreibt, 2. Korinther 12, Vers 7, auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarung. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge, also er. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und so konnte Paulus lernen, dass er sich tatsächlich in dieser Schwachheit rühmen kann. So können wir festhalten. Ist Leid, sind Schmerzen ein Werkzeug Gottes, das er gezielt einsetzen, das er gezielt zulassen kann, um die Seinen wieder zurechtzubringen. Das heißt wohlgemerkt nicht, dass jedes Leid göttlichen Ursprungs ist. Manches Leid geschieht einfach, weil wir in einer gefallenen und zunehmend verfallenden Welt leben. Die Erkenntnis, dass das so ist, weckt nur wieder den Vergänglichkeitsschmerz, über den wir schon so viel gesprochen haben, den David hier fühlte. Gott kann aber Leid aufgrund von Sünde in unserem Leben bringen. Und so ist es durchaus angebracht, dass wir uns auch, wenn wir leiden, fragen, ob Gott dieses Leid aufgrund unserer Schuld, aufgrund von speziellen Sünden, die wir begangen haben, die vielleicht auch andere uns begangen haben, über uns bringt. Haben wir etwas, worüber wir Buße tun müssen? Und doch nutzt Gott Leid nicht nur, um uns zurechtzubringen, sondern tatsächlich, und wie häufig vergessen wir das, um uns voranzubringen in der Heiligung, um uns zu bewähren. 1. Petrus 1, Abvers 6. Darin jubelt ihr in eurer Zukunftshoffnung, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Denn das Problem, in dem wir uns befinden, und sicherlich auch David sich hier befand, ist, dass wir vergessen, wie nichtig das Leben ist, dass wir uns daran gewöhnen, dass wir es uns hier heimelig einrichten und so tun, als wäre das Leben das Einzige, dieses Leben das Einzige. Und allzu häufig fühlen wir uns ja auch sehr wohl hier. Und dann fragen wir nicht mehr nach Gott, bis er uns hinausreißt. Und wir können dankbar dafür sein, wenn er genau das tut, auch wenn es weh tut. Und David erklärt uns noch einmal, mit welcher Härte Gott auch dieses Leid über uns bringen kann. In Vers 12 schreibt er, strafst du einen Mann mit Züchtigung wegen seiner Schuld, so lässt du seine Schönheit wie die Motte zergehen. Nur ein Hauch sind alle Menschen. Und er hat es ja auch schon in 11 geschrieben, vom Streit deiner Hand vergehe ich. Kein Mensch kann das, was David hier beschreibt, aushalten, ohne unweigerlich daran zu zerbrechen, ohne daran zu vergehen, wenn Gott mit aller Macht zudrückt. Und wenn Gott einen nicht bei sich behält. Und das Musterbeispiel des Neuen Testaments dafür ist Judas, der in der ganzen Tiefe seiner Schuld sich in den Suizid stürzen musste, weil er so hoffnungslos war, weil Gott ihn vollendet hatte. Weil er keine Hoffnung mehr sah, weil er nicht die Hoffnung aus Vers 8 hatte. Und Gott kann das alles so über uns bringen, es so, uns so ungemütlich machen, damit wir merken, dass wir sonst vergehen. Und das ist unser dritter Punkt. Wenn Sünde wehtut, vergeht der Lebenswille. Dieser Aspekt kommt dann vor allem auch nochmal in Vers 14 zu tragen, dass Gott so schwer strafen kann, blicke von mir weg, dass ich noch einmal fröhlich werde. Diesen Vers müssen wir noch einmal kommen am Ende. Und auch diesen zweiten Durchgang vollendet David jetzt mit dem Schlusssatz, mit dem Refrain, den wir schon einmal gehört haben. Nur ein Hauch sind alle Menschen. Und jetzt schließt er ein letztes Gebet an. Ein paar letzte Bitten an seine Hoffnung. Ab Vers 13. Oder in Vers 13, höre mein Gebet, Herr, vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen, denn ein Fremdling bin ich bei dir, ein Beisasse wie alle meine Väter. Das ist das Gebet eines Mannes, bei dem, nachdem das Schweigen vergangen ist, die Hoffnung vergangen ist, die Lebensfreude vergangen ist, der letzte Selbstsicherheit auch noch vergeht. Und das ist unser letzter Punkt. Wenn Sünde wehtut, vergeht die Selbstsicherheit. Es ist jedoch auch das Gebet eines Mannes, der nur das sprechen kann, der eben Vers 8 glaubt. Und jetzt bittet David eben dreierlei. Er bittet, dass er doch zur Kenntnis nehmen möge, was hier passiert. Sein Gebet, sein Schreien und seine Tränen. Doch müssen wir wieder fragen, warum sollte Gott das eigentlich tun? Warum sollte der Schöpfer des Himmels und der Erde sich für so einen unbedeutenden Menschen herniederlassen? Und jetzt sehen wir das Spannende dieses Gerichts. Gott macht sich all die Mühe, um uns so klein zu machen. Und David sieht, okay, wenn er sich so viel Mühe gibt, dann wird er auch, wenn er sich mir erbarmt, Mühe machen, mich zu hören. Gott ist nicht egal, wenn die Seinen leiden. Und David weiß, er wird hören. David weiß, Gott hat mich schon so häufig erhört. Und für uns, die wir in neutestamentlichen Zeiten leben, noch einmal müssen wir ein letztes Mal ins Neue Testament gehen. Es ist dieses Bitten, was David, diese Worte, die David hier verwendet, besonders interessant. In Hebräer 5 schreibt der Hebräer-Autor, dass Jesus in einer ganz ähnlichen Situation wie David war. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihm aus dem Tod retten kann. Und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, also selbst Jesus lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, gehorsam. Ich musste das mehrmals lesen, bis ich das begreifen konnte. Aber ja, Jesus musste durch das, was David hier erleidet, genauso wie David es jetzt lernen darf, gehorsam lernen. Und wie viel mehr müssen wir was, die wir ständig am Gehorsam scheitern. Und dass wir daran versagen, das weiß Gott natürlich. Trotzdem müssen wir dadurch. Doch ist ihm unser Leben nicht egal. Und gerade weil Jesus all das durchlitten hat, ist Gott nicht einfach nur der, der diese Schmerzen in uns hervorruft, um uns zurechtzubringen, sondern er leidet auch noch selbst dabei mit, wie wir in Hebräer 4 kurz davor lesen. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, nämlich Jesus, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allen in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und deshalb lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Zu der rechtzeitigen Hilfe, die wir nur von Gott erhoffen. Und zu diesen Tränen noch ein Wort. Es ist so spannend, dass dieses Tränenmotiv, David muss viel geweint haben, so häufig vorkommt. Und David hatte auch an einer anderen Stelle darum gebittet, dass Gott doch bitte seine Tränen berücksichtigen würde. In Psalm 56 bittet er etwas ganz Spannendes. Psalm 59, Vers 56, Entschuldigung, Vers 9. Du aber, Herr, jetzt bin ich bei 59 gelandet, 56, Vers 9. Meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen, gieße meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Verzeichnis? Man könnte übersetzen, in gieße meine Tränen, sammle sie in deinem Krug. Zähle sie bitte. Und ohne Zweifel, Gott tut es. Wenn du das nächste Mal also vor seelischen Schmerzen weinen musst, erinnere dich an Gottes Krug. Er zählt jeden Tropfen. Und er wird nicht schweigen zu den Tränen. Warum nicht? David selbst führt die Begründung hinzu. Denn ein Fremdling bin ich bei dir, Vers 13b, ein Fremdling, ein Beisasse wie all meine Väter. Und was auf den ersten Blick irgendwie etwas unverständlich erscheint, ist beim zweiten ein Argument. David zeigt Gott in gebotener Demut, warum Gott ihn erhören muss. Oder genauer, warum Gott sich selbst dazu verpflichtet hat. Ich bin ein Fremdling, also ein Mensch ohne Bürgerrechte, ein Fremdling bei dir. Du bist mein Gastwirt, Gott. Obgleich ich kein Eigentumsrecht habe, gibst du mir doch Anteil an deinem Eigentum. Und spannenderweise hat Gott selbst zu den Israeliten diese beiden Begriffe genannt. Und sie so bezeichnet, 3. Mose 25, 23, darum sollt ihr das Land nicht verkaufen für immer, denn das Land ist mein und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir. Gott war derjenige, der Israel ihren Grund und Boden gab. Sie waren Gäste in seinem Land. Somit war Israel als Fremdling und Beisasse bei Gott unter seiner besonderen Fürsorge und unter seinem besonderen Schutz. Und genauso David, daran erinnert er Gott. Hatte Gott nicht geboten, dass man zu Gästen besonders barmherzig sein soll? Würde Gott etwa etwas fordern, was er selbst nicht hält? Und David gesteht damit seine vergangene Selbstsicherheit ein. Er gesteht ein, ja, ich habe nichts. Ich bin nur ein Gast, ohne Eigentumsrecht, ohne Bürgerrecht. Aber ich bin ein Gast bei dir, Herr. Du hast mich aufgenommen und dich damit verpflichtet, dich um mich zu kümmern, weil du es gesagt hast. Und wisst ihr, wie Gott, wie Petrus die Gläubigen in 1. Petrus nennt? Richtig, Fremdlinge und Beisassen. Auch wir sind Fremdlinge und Beisassen in dieser Welt. Spurgeon fasste das so zusammen. Aber sind wir auch Fremdlinge, so doch nicht solche, die keine Heimat haben? Und schon solange wir pilgern, genießen wir die treue Fürsorge unseres Gottes, bei dem wir täglich zu Gast sein dürfen, bis wir zu der oberen Heimat kommen. Und so können wir festhalten, nachdem wir die Bitten und die Begründung für die Notwendigkeit der Gebetserhörung aus Vers 13 gesehen haben, wenn Sünde wehtut, viertens vergeht die Selbstsicherheit. Denn durch das Leid zeigt Gott uns eben sehr plastisch, wie unfähig wir sind. Da gibt es dann keinen Zweifel mehr. Gibt es einen anderen Weg, müssen wir noch fragen. Könnte Gott das uns nicht irgendwie angenehmer deutlich machen? Nun, die einfache Antwort ist, mit der ich es mir einfach möchte, anscheinend nicht, sonst würde er es nicht so tun. Er geht diesen Weg ja auch nicht nur mit David, sondern mit allen. Und selbst mit seinem Sohn geht er dadurch. Und was möchte Gott eben damit erreichen? Er möchte erreichen, dass wir ihm vertrauen. Ist das selbstsüchtig von Gott? Nein, denn Gott hat uns geschaffen dazu. Aber er muss uns eben durch diese Schmerzen wachrütteln, dass wir ihn endlich wieder suchen, weil wir es sonst nicht tun würden. Und das Erwächst zeigt noch etwas weiteres. Wann fällt Gehorsam besonders schwer? Wenn ich etwas tun will und es nicht darf. Wann fällt es besonders schwer, auf mich selbst zu vertrauen? Wenn es nur hoffnungslos erscheint. Wann müssen wir weiterführen? So gilt das für ganz viele Prinzipien in der Bibel. Wann fällt Unterordnung besonders schwer? Wenn ich nicht die Meinung, zum Beispiel unter den Ehemann oder die Ältesten, wenn ich nicht die Meinung der Ältesten teile. Wann fällt Nächstenliebe besonders schwer? Wenn mein Meister mich nicht liebevoll behandelt. Bewährung geht nie unter Urlaubsbedingungen. Bewährung geht eben nur in Herausforderungen. Und doch selbst, wenn wir herausgefordert sind, wissen wir, selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wir kommen also langsam zum Schluss mit dem letzten Vers. Wir haben, denke ich, ein paar Antwortansätze gefunden auf die Frage, warum wir seelische Schmerzen haben durch diesen Psalm und was für einen Nutzen sie haben können. Gott lässt sie zu, damit wir die Folgen unserer Sündhaftigkeit spüren. Wir müssen nachdenken über die Nichtigkeit des Lebens und so müssen wir, wenn Sünde wehtut, aufhören zu schweigen, aufhören auf uns selbst zu hoffen, all diesen Mut, all diesen Lebensmut, der sich nur auf diese Welt bezieht, verlassen und auch letztlich alle Selbstsicherheit zurücklassen. Und dann betet David das Erstaunliche am Schluss. Blecke weg von mir, dass ich noch einmal fröhlich werde, bevor ich dahin gehe und nicht mehr bin. In diesem Vers erfahren wir noch etwas, was uns Neutestamentlern fremd erscheinen mag. Wir meinen, und das ist auch so, dass wir Gott unseren Freund nennen können. Und das stimmt auch. Das hat Jesus selber gesagt. Aber wir dürfen etwas nicht vergessen. Die Furcht vor Gott. Und das empfindet David hier. Jesaja dachte, er müsste sterben, als er Gott sah. Johannes fiel in Unmacht, als er Jesus sah. Warum? Weil Gott so heilig ist. Gott ist frei von Sünde. Gott hasst Sünde, das haben wir schon gesagt. Und wann tut dann Sünde wirklich weh? Wenn Gott uns anschaut. Und zwar mit seinem unverhüllten Blick. Wie viel leichter wäre es für Petrus gewesen, von dem wir vor 2 Wochen hörten, wenn Gott nach seiner 3-maligen Verleugnung ihn nicht angeschaut hätte. So einfach wäre er davon gekommen. Es waren ja nur 3 Lügen. Aber Jesus blickte ihn an und dann rutschte ihm das Herz bis in die Knie. Und es richtete ihn zugrunde, weil er gemerkt hat, dass er seinen Herrn verraten hatte, seine Hoffnung. Und nun erfahren wir das gleiche über Gottes Blick hier. Bei dem Sünder, bei David, dem alle Freude dadurch geraubt wird. Und so bittet David, bevor er meint, sterben zu müssen, doch noch einmal Freude in diesem Leben zu dürfen. Das Leben, das du, Herr, geschenkt hast, noch wenigstens ein paar Tage genießen zu dürfen, ohne unter diesem Blick von dir stehen zu müssen. Und es ist so schön, weil wir, auch wenn wir es in unserem Psalm nicht mehr sehen, wir doch wissen, dass Gott dieses Gebet erhört hat. Und zwar direkt im Anschlusspsalm. Psalm 40, Vers 2. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Psalm 39, Vers 8. Beharrlich habe ich auf ihn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Und in meinem Mund hat er ein neues Lied gelegt, ein Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Was David hier aber erleben durfte, das durfte er erleben, weil er Buße vor Gott getan hat. Jeder, der nicht Buße tut zur rechten Zeit, bei dem wird der Blick Gottes auf ihm bleiben. Gott wird irgendwann nicht mehr wegschauen, Gottes richtender Blick. Und dann wird eine Zeit kommen, wo das, was David hier fühlen muss, nicht mehr enden wird, wo die Sündenschmerzen nie mehr enden werden. Und das ist die Hölle. Und dieser Hölle können wir alle nur entkommen, wenn wir auf Gott hoffen und wenn wir wie David in Psalm 51 beten, entsündige mich mit Hysop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde, lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Mit einem willigen Geist statte mich aus. Deshalb meine letzte Frage. Wenn deine Sündhaftigkeit anfängt, dir Schmerzen zu bereiten, wenn Gottes Blick dich trifft, was wirst du dann tun wollen, solange die Handbreite noch nicht voll bemessen ist? Lasst uns beten. Großer Gott, du hast uns diesen Psalm heute zugetraut, um uns zu zeigen, wie schlecht es um uns steht aufgrund unserer Sündhaftigkeit. Wie nichtig, wie schmerzerfüllt und hoffnungslos dieses Leben ist, wo wir doch denken, dass wir so gut sind, so gute Menschen sind, die so stark sind, so eigenmächtig. Und doch sind wir so klein, wir sind so nichtig und unbedeutend vor dir. Und so wollen wir dich bitten, dass du allen, die hier sind, schenkst, dass wir uns vor dir beugen, bevor es zu spät ist, unter deinem Blick, der nicht von uns weichen wird, wenn wir dir nicht deine Vergebung haben. Amen.